Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Ruhepol, der Podcast für Menschlichkeit im Business. Vielleicht kennst du das. In einem Seminar oder Retreat hast du erlebt, wie es ist, wenn Masken fallen und echte Verbindung entsteht. Und du wünschst dir, dass es im Alltag genauso bleibt. Doch zurück im Job oder in deiner Selbstständigkeit holt dich schnell der alte Modus von Funktionieren und Anpassen wieder ein. Hier erfährst du, wie du Menschlichkeit mitten im echten Leben lebst. Ich bin Theresa Ackermann, dein Host für weniger Müssen und mehr Menschsein. Herzlich willkommen zurück im Podcast Ruhepol. Ich mache heute mal wieder eine Folge aus einem Thema, was mich selbst gerade sehr beschäftigt. Und zwar spreche ich über das Thema KI und das Nervensystem. Vielleicht hängt dir das Thema schon auch ein bisschen zum Hals raus, aber ich hoffe, dass ich mit meiner Folge heute nochmal einen neuen Mehrwert schaffe, weil tatsächlich habe ich mir viele Gedanken in der letzten Zeit darüber gemacht und auch die Sachen für mich aus Nervensystemsicht nochmal neu strukturiert, habe selber einige Erkenntnisse gehabt, wie ich selbst so noch nie irgendwo gehört habe. Und dementsprechend habe ich Lust, all diese Erkenntnisse mit dir zu teilen, weil ja das Thema KI gerade wirklich in aller Munde ist. Auch letzten Endes einige Ängste da sind. Was passiert in der Zukunft mit KI und werden vielleicht viele Arbeitsplätze verloren gehen? Und Hintergrund, dass ich mich jetzt nochmal so intensiv damit beschäftigt habe, war letzten Endes auch, dass ich in einer Netzwerkveranstaltung war, wo nochmal über KI-Bots erzählt wurde, wo sehr viel über Automatisierung mit KI erzählt wurde, wo ich mich auch immer mehr gefragt habe, inwieweit wird es denn eigentlich meinen Job als Coach, als Therapeutin, ich mache ja gerade noch eine therapeutische Ausbildung, auch wirklich in Zukunft überhaupt noch geben und worauf muss ich vielleicht auch für mich vorbereitet sein? Ja, und das war so der Impuls, warum ich gesagt habe, ich will mich nochmal intensiver damit beschäftigen. Und was ich so für mich reflektiert habe, ist, dass wir ja am Ende immer, wenn wir die KI nutzen, und ganz ehrlich, ich muss auch dazu sagen, ich nutze sie sehr oft und auch sehr viel. Ich nutze gerade ChatGPT oder Claude fast täglich. Und da ist ja die Frage, warum nutze ich es denn? Und seit einiger Zeit liebe ich es, mich mit Spannungen zu beschäftigen, ja, weil oft ist es so, dass wir im Leben irgendeine Spannung spüren in unserem Körper, in unserem Nervensystem. Und meine Beobachtung ist, immer dann, wenn ich meine KI nutzen zu müssen, entsteht irgendeine Spannung in mir. Und ich habe mal überlegt, welche Spannung gibt es denn da? Welche Spannung gibt es in mir? Weil wir Menschen mögen Spannungen nicht so gerne und das Gehirn mit dem Nervensystem gemeinsam tendiert dazu, die Spannung auflösen zu wollen. Ja, und die KI ist natürlich gegebenenfalls eine super Möglichkeit, die Spannung auflösen zu wollen. Und ich mache mal ein paar Beispiele. Wenn ich natürlich jetzt die Spannung hätte, ich habe gerade Hunger. Ja, mein Körper hat die Spannung Hunger. Da bringt mir die KI wenig, weil die KI wird mir kein Essen vorbeibringen, sondern da muss ich vielleicht selber zum Kühlschrank gehen oder einkaufen gehen. Und dann wird mein Gehirn und mein Nervensystem gemeinsam die Spannung irgendwie lösen können. So, es gibt aber andere Spannungen. Da ist dann die Idee von meinem Gehirn, ach, da könnte mir KI bei helfen. Und ich habe mich mal im ersten Schritt gefragt, welche Spannungen sind das überhaupt? Und was ich jetzt für mich in meiner Art zu arbeiten oder auch zu sein im Leben festgestellt habe, sind das vier wesentliche Sachen oder Spannungen, die dazu führen, dass ich sage, okay, ich könnte ja mal ChatGPT hinzuziehen. Und die erste Spannung, die glaube ich auch recht offensichtlich ist, ist das Thema Wissen. Also wenn mir Wissen fehlt. Und ich gehe gleich auch nochmal etwas tiefer in die Themen rein, aber einfach, dass du die vier Bereiche jetzt erstmal schon mal kennst. Also wenn mir Wissen fehlt, ist das ein Grund, warum ich die KI hinzuziehe. Dann ein weiterer Grund, warum ich KI hinzuziehe, kann sein, weil ich effizienter sein will. Ja, weil ich irgendwie vielleicht was schreibe oder eine Antwort verschicken muss an irgendeine Behörde oder so und dass ich einfach sage, boah, bevor ich das jetzt alles selber formuliere, will ich irgendwie effizienter sein. Das heißt, Effizienzgründe können eine Spannung sein, dass ich irgendwie effizienter und der Mensch und das Gehirn ist ja grundsätzlich auch so ausgelegt, dass wir Energie sparen wollen. Das heißt, es können Effizienz-, Energiespargründe sein in uns, die sagen, ah, deshalb ziehe ich jetzt die KI hinzu. Dann ein dritter Punkt, das geht vielleicht ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie Wissen, aber ich finde, es ist nochmal was anders. Also ich merke, dass ich in kreativen Prozessen, wenn ich so Ideen sammle und ich will vielleicht ein neues Programm entwickeln oder einen neuen Kurs und ich bin an so einem Punkt, wo ich irgendwie an so eine Frage komme, wo ich mir denke so, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie ich weitermachen soll, dann kann das auch sein, dass ich dann an Punkten, wo ich nicht ganz sicher bin, wie biege ich jetzt ab, gehe ich jetzt links oder rechts oder ich habe noch gar keine Idee, was links oder rechts sei, überhaupt sein könnten, dann kann es auch sein, dass ich in die KI gehe, quasi um meinen Kreativitätsprozess anzuregen. Genau. Und die vierte Spannung, die ich bei mir beobachte, weshalb ich KI nutze, sind oft, wenn ich irgendwelche Situationen oder auch Reaktionen aus meinem Nervensystem reflektieren möchte. Also wenn ich so eine Resonanz mir wünsche, eine Reflexion mir wünsche, um vielleicht auch zu überlegen, wie reagiere ich jetzt darauf? Also wirklich sehr nervensystemorientiert eigentlich, wenn ich merke, oh, da hat mich vielleicht was getriggert, wie kann ich jetzt damit umgehen oder was ist da eigentlich genau in mir passiert? Also für solche Dinge benutze ich es teilweise auch. Und das vielleicht erstmal diese vier Spannungen, die ich für mich gefunden habe. Du kannst ja mal schauen, ob du überhaupt alle vier von dir auch kennst. Vielleicht hast du auch noch einen weiteren gefunden. Dann bin ich auf jeden Fall vollkommen neugierig zu hören, welche Spannung du noch von dir kennst, wo du KI hinzunimmst. Vielleicht, ja, gibt's eine, die ich bislang noch nicht anwende. Und damit meine ich natürlich jetzt vor allem sowas wie ChatGPT, Claude, weil wo ich es natürlich auch nutze, aber das ist am Ende wieder auch ein Effizienzthema. Ich lasse zum Beispiel auch diesen Podcast immer einmal über eine KI laufen, die mir dann das Rauschen rausnimmt und all solche Dinge. Die ist also spezialisiert auf solche Sachen, aber genau da würde ich das wieder als Effizienzthema einordnen. Also auch da kann man natürlich immer wieder schauen, was macht denn eigentlich welche KI genau. Ja, also. Die vier Bereiche. Und gerade bei den vier Bereichen möchte ich jetzt nochmal genauer hinschauen. Also du hast die Spannung, also und da wirklich auch mit dem Nervensystem verbinden. Nicht alles hat so viel mit dem Nervensystem zu tun, aber ich finde, einige Dinge sind mega spannend und mega wichtig, auch mit dem Nervensystem gemeinsam mal zu reflektieren. Also der erste Fall, die erste Spannung, die wir versuchen durch KI aufzulösen, ist letzten Endes das Thema Wissen. Also wenn mir Wissen fehlt. Ich hatte da ein schönes Beispiel. Am Wochenende hatte ich Besuch, meine ganzen Geschwister waren da und dann sind wir über den Ammersee gefahren. Also ich wohne ja hier am Ammersee und mit dem Schiff und dann hat der einer der Schiffsführer durchgesagt und erzählt, dass der Ammersee 80 Meter tief ist, ungefähr 80 Meter, 81, 86, irgendwie sowas. Und dann war mein Schwager ganz überrascht und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, der ist recht tief, aber eigentlich gibt es in Bayern auch echt Seen, die noch tiefer sind, obwohl sie sogar kleiner sind. Und dann wusste ich, dass der Königssee, obwohl er wesentlich kleiner ist als der Ammersee, noch tiefer ist, was man sich vielleicht auch vorstellen kann, weil der Watzmann da direkt ist und so weiter. However, ich wusste nicht so ganz genau, wie tief er eigentlich ist und dann habe ich ChatGPT befragt. Und in solchen Aufgaben ist ChatGPT ja super. Einfach so, ne, wie tief ist der Königssee? 190 Meter, sagt mir ChatGPT. Also das geht mega schnell. Klar, auch da muss man immer überprüfen, ob das wirklich stimmt. Und wenn ich jetzt 100% sicher sein wollen würde, würde ich auch mir nochmal die Quellen anzeigen lassen und dann vielleicht auch selber in den Quellen nochmal nachlesen. Aber gerade bei solchen Dingen ist ChatGPT wirklich, wirklich gut. Und wenn ich mich erinnere, wie das früher war, dann weiß ich noch, dass meine Eltern immer bei solchen Fragen gerne gesagt haben, Theresa, schau im Brockhaus nach. Also der alte Brockhaus damals in meiner Kindheit, den braucht heute irgendwie kein Mensch mehr, weil wir dann doch ChatGPT lieber befragen. Und ich glaube, das Thema hat noch gar nicht so viel mit dem Nervensystem zu tun. Ich glaube, dafür ist wirklich ChatGPT super, wie gesagt, immer mit der parallelen Frage, ob er wirklich die richtige Antwort gegeben hat. Da darf man sich auch nicht zu sehr drauf verlassen, weil ChatGPT ja doch auch immer wieder nochmal Fehler macht. So, jetzt hatte ich gesagt, die zweite Spannung, und da kommen wir jetzt schon mehr aufs Nervensystem, ist das Thema Effizienz. Ja, und Effizienz ist was, wo man wirklich sagen kann, da ist ChatGPT ja auch oft wirklich gut, also quasi, dass KI zum Beispiel uns schneller machen kann, weil wir zum Beispiel, wie ich jetzt erzählt habe, meinen Podcast, die Post-Production, dass er mir mein Rauschen und so super rausnimmt, da ist die KI richtig gut. Und hier müssen wir aber auch ein bisschen aufpassen und ich unterscheide nochmal beim Effizienz. In meiner Erfahrung gibt es auch zwei unterschiedliche Arten von Effizienz. Und vielleicht nochmal für dich. Ich habe ja früher als Lean-Management-Expertin bei BMW gearbeitet. Also ich bin Expertin fürs Toyota-Produktionssystem dort gewesen. Das heißt, ich habe mich in meinem Leben schon extrem viel mit Effizienz beschäftigt und finde das Thema auch nach wie vor sehr spannend. Und wenn wir jetzt auf Effizienz schauen, dann gibt es ja manchmal so einzelne Aufgaben, die wir an ChatGPT abgeben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei den meisten Menschen von uns heute auch eher der Standard, dass wir mal einzelne Aufgaben abgeben. Also angenommen, du kriegst irgendeine E-Mail und willst darauf antworten. Anstatt, dass du die Antwort selber formulierst, sagst du ChatGPT, was du ungefähr antworten willst und ChatGPT schreibt dir die Antwort. So. Oder auch vielleicht sogar Newsletter-Texte, Blog-Texte, keine Ahnung. Also solche Dinge, je nachdem natürlich auch, ob du selbstständig bist oder angestellt bist. Und da möchte ich direkt jetzt einen Hinweis geben, was ich total wichtig finde, weil ich sehe da eine große Gefahr. Wenn wir ChatGPT für solche Effizienzaufgaben nutzen, dann besteht die große Gefahr, dass wir nicht mehr fühlbar sind, dass wir nicht mehr spürbar sind. Und mir ist bewusst, ich kann das alles super prompten, sodass das nicht passiert. Aber ich möchte dir einfach bewusst machen, die Art, wie ich spreche, die Art, wie ich meine Worte verwende, die Art, wie ich in meinen E-Mails klinge, in meinem Newsletter klinge, in meinem Blog klinge, ist am Ende einzigartig. Weil es baut darauf aus, was ich für Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe. Es baut darauf auf, was ich verkörpere in meinem Leben. Und das ist am Ende wirklich einzigartig. Jeder Mensch von uns hat eine einzigartige Verkörperung. Und das ist am Ende nichts anderes als ein einzigartiges Nervensystem. Also wir sind alle so einzigartig. Unsere Nervensysteme sind so einzigartig wie die Fingerabdrücke. Und ich kreiere mit meinem Nervensystem bei dir vielleicht eine Resonanz. Ich vermute es mal, wenn du hier in meinem Podcast zuhörst, dass du irgendwie eine Resonanz mit mir hast. Das heißt, ich kreiere mit meinem Nervensystem in dir eine Resonanz. Wenn ich jetzt anfange, meine Texte an die KI abzugeben, dann schleift die KI das alles wunderschön und glatt und so weiter und so fort. Und am Ende wird es zu einem Einheitsbrei. Was aber verloren geht, ist meine Einzigartigkeit. Und meine einzige Art, auch über meine Erfahrung, meine Verkörperung zu sprechen und so weiter und so fort. Das heißt, meine Persönlichkeit geht ein bisschen verloren. Und ich weiß schon, dass man das natürlich auch alles prompten kann. Aber was du nicht vergessen darfst, wenn ich mir jetzt heute die Mühe mache, ChatGPT zu erklären, wie ich bin, wie ich mein Wissen verkörpere, welche Erfahrungen ich habe und ihm dann erkläre, dass er auch in meinem Tone of Voice sprechen soll und dass er ganz genauso sein soll wie ich, dann macht er das auch relativ gut, sage ich jetzt mal. Und trotzdem verändert sich ja eine Sache. Meine Erfahrungen verändern sich mit jedem Tag, den ich lebe. Meine Verkörperung und mein Nervensystem verändert sich mit jedem Tag, den ich lebe. Das heißt, das, was ich vielleicht ChatGPT heute über mich erzähle, wie ich bin und die Resonanz, die ich daraus vielleicht auch über meine Worte und über mein Sein kreiere, kann sein, dass das in einem halben Jahr sich schon wieder total verändert hat. Das heißt, ganz wichtig wäre, wenn man sowas nutzt, auch wirklich zu sagen, hey, ich muss da immer mal wieder draufschauen, was hat sich vielleicht verändert? Wo habe ich mich vielleicht weiterentwickelt? Wo habe ich vielleicht neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse, die total wichtig sind? Ja, also da finde ich es extrem wichtig. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich inzwischen sehr genau überlege, ist mir die Resonanz auf meine Worte wichtig? Und wenn mir die Resonanz auf meine ganz eigenen Worte wichtig sind, dann schreibe ich lieber selbst. Vielleicht lasse ich mal eine kleine Formulierung, mit der ich noch nicht zufrieden bin, von ChatGPT optimieren, aber ich schreibe selbst. auch wenn es ineffizienter sich vielleicht anfühlt. Aber weil mir wichtig ist, dass meine Verkörperung rüberkommt. Wenn es mir nicht so wichtig ist, also ich habe aktuell auch oder in den letzten Wochen auch einige Briefe geschrieben an irgendwelche Behörden in Deutschland, an ein Amtsgericht, also einfach auf Basis von einem Erbfall, mit dem ich gerade beschäftigt bin. Und da musste ich eine Beschwerde einlegen. Und da ist mir die Resonanz, um ehrlich zu sein, nicht so wichtig. Und da habe ich dann auch die Antwort von ChatGPT formulieren lassen. Aber auch da ist mir aufgefallen, dass ich sowohl den Eingangssatz verändert habe, als auch den Ausgangssatz. Weil so dieses, wie gehe ich in Kontakt am Anfang von meinem Brief und wie gehe ich vielleicht auch aus dem Kontakt und beende den Brief, das ist dann doch wieder was sehr Individuelles. Und dementsprechend fand ich es total wichtig, das vielleicht auch zu verändern. Und da bin ich inzwischen sehr bewusst, dass ich wirklich meinen persönlichen Theresa-Touch da reinbringen will. Und ich habe da eigentlich noch ein super Beispiel, weil ich hatte so einen Kollegen bei BMW, der war immer sehr, sehr, also der hat immer, wenn ich ihm eine E-Mail geschrieben habe mit einer Frage, dann hat er einfach geantwortet, ja oder nein. Also der hat dann auch nicht noch erklärt, noch eine Rechtfertigung, der hat kein Hallo Theresa geschrieben. Und es war echt einfach auf eine Art auch sehr, sehr ungewöhnlich. Man könnte auch sagen unfreundlich. Irgendwie kannte ich aber den Kollegen total gut und wusste, dass der so tickt. Das war ein ITler, der einfach in Nullen und Einsen gedacht hat. Und wenn ich dem eine Frage gestellt habe, dann hat er eine Null oder eine Eins rausgegeben. Und es ist ja irgendwie auch cool, dass dieser Mensch so tickt, wie er tickt. Und dass er diese Einzigartigkeit und diese Klarheit, die das ja auch mitbringt, weil dieses in Nullen und Einsen zu antworten, hat ja auch total viele Vorteile, dass er das so rausgegeben hat. Und ich habe das auf eine Art auch total geliebt. Also am Anfang war ich irritiert, aber je länger ich mit dem Kollegen zusammengearbeitet habe, umso mehr habe ich das einfach geliebt. Und wenn ich mir jetzt heute vorstelle, dieser Kollege würde jetzt, anstatt seine Null und Eins rauszugeben, seine Antwort durch ChatGPT optimieren lassen, würde so viel von der Persönlichkeit von diesem Menschen verloren gehen. Und ich fände das, um ehrlich zu sein, total schade. Und deshalb finde ich das so, so wichtig, sich wirklich zu überlegen, wo nutze ich KI, dass meine Persönlichkeit nicht verloren geht. Und wie gesagt, da finde ich es total wichtig, sich das zu überlegen und genau zu reflektieren, welche Texte sollen meine Einzigartigkeit tragen. Und wenn dein Text deine Einzigartigkeit tragen soll, weil du vielleicht auch eine Resonanz auslösen willst, würde ich dir immer empfehlen, auch deine Texte selbst zu schreiben. Beziehungsweise immer wieder, wenn du vielleicht das dich unterstützen lässt und vielleicht auch ChatGPT sehr genau primest, was quasi deine Einzigartigkeit ausmacht, das ist natürlich auch alles möglich, immer wieder zu prüfen, trägt es das noch? Trägt es das noch? Habe ich mich verändert? Habe ich meine Erfahrung verändert? Hat sich meine Verkörperung verändert? Weil immer, wenn sich das verändert, muss natürlich auch ChatGPT das am Ende wissen. Und ich würde sagen, bei mir ändert sich das alle 4 bis 6 Monate schon. Also ein Teil von mir, so mein Wesenskern bleibt vielleicht auf eine Art gleich, aber ich glaube schon, dass ich immer wieder neue Erkenntnisse habe, die dann doch auch wieder was in mir verändern. Ja, dann war das einmal das Thema, die Spannung. Ich möchte effizienter sein bei einzelnen Aufgaben. Jetzt gibt es ja aber auch das Thema, ich möchte effizienter sein für große Aufgaben. Da muss ich jetzt sagen, da habe ich tatsächlich noch keine großartige Anwendungserfahrung in ChatGPT. Ich höre das gerade immer wieder oder generell KI. Ich höre das gerade immer wieder, dass alle Leute davon sprechen, dass es KI-Bots gibt. Und ich habe tatsächlich sogar jetzt ein Video gesehen von einem Kollegen, der uns gezeigt hat, wie quasi jemand ein Unternehmen aufbaut. Und der hat dann sogar einen richtig krassen Chat gehabt, irgendwie in Slack, glaube ich, war das. Und da waren 20 Leute, mit denen er kommuniziert hat, die hatten sogar alle eine Personalakte, aber das waren eigentlich nur KIs, die spezialisiert oder KI-Bots, die auf eine Aufgabe spezialisiert waren. Ja, also sowas habe ich gesehen und da habe ich das so, puh, krass, irgendwie faszinierend, was funktioniert und gleichzeitig so hat es mich auch Angst gemacht, so in die Richtung geht das jetzt also. Und dann habe ich mich gefragt, was ist da eigentlich wichtig? Weil es klingt erstmal so verlockend. Ganz viele KI-Bots, die mir ganz viel Arbeit abnehmen. Und dann brauche ich keine nervigen Menschen mehr, die irgendwie Bedürfnisse haben, die Gehaltserhöhungen haben wollen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe mich wirklich gefragt, wo das hingeht. Und hier mal meine Einschätzung als jemand, der sich wirklich viel mit dem Toyota-Produktionssystem beschäftigt hat und auch mit dem Thema Lean-Management. Das heißt, wie schaffe ich es, meine Prozesse effizienter zu machen? So, das ist, um ehrlich zu sein, nur die halbe Wahrheit, weil der Grund, warum ich damals mich mit dem Toyota-Produktionssystem beschäftigt habe, war am Ende, weil ich im Studium schon fasziniert war, dass Toyota gesagt hat, dass der Mensch im Mittelpunkt eines Produktionssystems stehen sollte. Weil ich habe damals schon immer gedacht, warum gibt es eigentlich so viele Menschen, die eigentlich gar nicht gerne zur Arbeit gehen? Ja, die irgendwie am Sonntag immer sagen, oh nein, morgen ist wieder Montag und ich muss zur Arbeit. Und damals habe ich schon gedacht, das ist doch irgendwie schräg. Und damals habe ich schon gedacht, irgendwie würde ich mir wünschen, dass die Menschen gerne zur Arbeit gehen, weil wir verbringen so viel Zeit mit Arbeit. Ich war für mich immer klar, ich möchte irgendwie was machen, was mir Freude macht, wo ich nicht am Sonntag denke, oh nein, morgen muss ich wieder zur Arbeit. Und dann fand ich diesen Ansatz von Toyota mega spannend, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und tatsächlich komme ich sehr stark aus dieser Prägung, auch wenn ich über das Toyota-Produktionssystem spreche, und gar nicht so sehr aus diesem, das macht uns effizienter und damit können wir dann mehr Gewinn erzielen, bla bla bla. Weil auch da, wenn man sich wirklich mit dem Toyota-Produktionssystem beschäftigt, und jetzt kommt gerade so ein bisschen so ein Nerd-Talk, ich hoffe, du bist nicht schon ausgestiegen, weil du dir denkst, Theresa, what the fuck ist das Toyotas Produktionssystem? Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, dann ist dieses Thema, dass Prozesse effizienter werden und dass am Ende vielleicht wir mehr Gewinn machen, eigentlich nur ein Nebenprodukt eines sehr wertebasierten Ansatzes, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich mache mal ein Beispiel, über das ich zuletzt viel nachgedacht habe. Gerade wenn es um diese großen Aufgaben geht, wenn KI sich untereinander, miteinander vernetzt, ja. Da hat es mal vor einigen Jahren so diesen Vergleich gegeben, dass Tesla, also jetzt nicht Toyota, sondern Tesla, die wollten eine lichtlose Fabrik haben. Warum lichtlos? Die haben halt die Idee gehabt, dass sie ihre gesamte Fabrik durch Roboter ersetzen lassen. Ja, also das heißt, du brauchst überhaupt keinen Menschen mehr in deiner Fertigung, sondern die Roboter machen alles, also lichtlos, weil du brauchst natürlich, wenn nur Roboter arbeiten, brauchst du auch kein Licht mehr. Ich meine, dass das alles nie funktionieren kann, weil du die Roboter auch mal warten musst und so weiter und so fort, ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, und das war immer der Kern von Toyota. Toyota hat auch manchmal Prozesse sehr stark automatisiert. Das heißt, sie haben viele Roboter vielleicht reingenommen, aber sie haben immer hinterfragt, okay, und was macht es jetzt? Und die haben auch immer oft und manchmal festgestellt, am Ende eine Sache passiert, und zwar verlieren die Menschen das Wissen. Ja, das heißt, die Menschen verlieren Wissen, weil nur noch die Roboter irgendwas machen, was ihnen irgendwann mal programmiert worden ist. Das heißt, wenn ein Prozess neue Anforderungen bekommen hat, gab es überhaupt keine Menschen mehr, die wussten, was man jetzt eigentlich zu tun hat. So, das heißt, der Mensch hat die Kontrolle auch über das System fast wie ein bisschen verloren und hat sich wie ohnmächtig gefühlt, weil das System nicht mehr verstanden wurde. Der Mensch verliert das Verständnis über das System und der Mensch verliert auch, wie er diesen Prozess vielleicht auch verbessern kann. Weil was auch ist, wenn du natürlich so eine Fabrik hast voller Roboter, der Roboter macht genau das, wofür er programmiert ist, aber er verbessert den Prozess nicht. Das heißt, ein Mensch ist immer in der Lage, dazu zu lernen, den Prozess zu verbessern, kann das gesamte System verstehen und kann dann letzten Endes natürlich auch den Prozess, vor allem wenn neue Anforderungen an den Prozess kommen, und seien wir mal ehrlich, es kommen immer wieder neue Anforderungen an den Prozess, weil sich der Markt ständig verändert. Nur da ist der Mensch extrem gut. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, okay, kann KI das eigentlich auch? Also ich meine, KI ist ja nicht wie ein Roboter, dass die KI nur einmal das macht, was dem Roboter gesagt worden ist, sondern die KI ist ja so, dass sie im Prinzip auch weiterhin mitdenken, nachdenken, optimieren, weiterentwickeln kann. Ja, theoretisch ist das möglich. Aber auch da habe ich mir die Frage gestellt, in the long run, also wenn ich jetzt wirklich das mal 2-3 Jahre laufen lasse und die KI optimiert mir alles, versteht dann der Mensch überhaupt noch, was im System passiert? Weil vor allem, wenn die KI sich ja auch noch selber optimiert und der Mensch ja gar nicht weiß, wie die KI das jetzt hingekriegt hat und das optimiert hat, was verstehe ich dann als Mensch überhaupt noch von dem System? Ja, und habe mich auch gefragt, inwieweit halten wir Menschen weiterhin dazu lernen, um dann letzten Endes auch den Prozess zu verbessern. Und das meiner Meinung nach geht auch dort alles verloren. Das heißt, der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt und ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was kurzfristig funktionieren kann, so wie die Idee von Tesla, kurzfristig für ein paar Jahre, solange keine neuen Anforderungen an den Prozess kommen, kann das funktionieren. Aber sobald neue Anforderungen an den Prozess kommen und der Mensch wirklich wieder mitmachen soll in dem System, weil er einfach Dinge kann, die eine KI noch nicht kann, wird es, und am Ende muss ja ein Mensch auch immer eine KI quasi füttern und sagen, hey, das und das und das ist das Ziel und optimier mal auf das und das und die Parameter sind wichtig und so weiter. Also das muss ja immer wieder von einem Mensch kommen. Und daher sehe ich die große Gefahr, dass das der Mensch, also dass ich zwar den Prozess effizienter gemacht habe, der ist jetzt super effizient, aber innerhalb von den 2 Jahren, wo der Prozess so toll effizient ist, funktioniert es auch alles super. Aber nach 2 Jahren hat der Mensch eigentlich sein Wissen verloren, hat nicht mehr dazugelernt und. Und wenn dann neue Anforderungen kommen, weiß der Mensch eigentlich gar nicht mehr, wie gehe ich damit jetzt eigentlich um. Und das sehe ich als große Gefahr. Und deshalb sehe ich auch da es als extremst wichtig. Und das ist ja auch so ein Nervensystemthema, dass wir Menschen eigentlich permanent dazu lernen wollen und wir wollen immer auch das Gefühl haben, dass wir das System weiterhin verstehen. Weil wenn wir ein System nicht mehr verstehen, fühlen wir uns ohnmächtig. Ja, aber dann haben wir das Gefühl, boah, hier ist irgendwie was, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und wenn ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert, ja, dann keine Ahnung, wie ich das jetzt verändern, verbessern und so weiter soll. Das heißt, aus Nervensystemsicht für die Menschen, gerade wenn es um große Aufgaben geht, ist es extremst wichtig, dass der Mensch die Kontrolle und das Verständnis über das System behält und dass er lernfähig im System bleibt. Und das finde ich extrem wichtig, wenn es darum geht, dass jetzt KI-Bots und so weiter eingewendet werden, sich immer wieder die Frage zu stellen, und wie bleibt der Mensch auch in dem System im Mittelpunkt? Ja, ich finde, das ist auch was Wertebasiertes, aber da geht es natürlich nochmal in eine ganz, ganz andere Diskussion. Und tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich meine, auf meiner Webseite steht, weniger müssen, mehr Mensch sein. Und ich glaube einfach, dass gerade in Zeiten von KI wir so, so, so sehr aufpassen müssen, dass unsere Menschlichkeit und dass wir uns auf unsere menschlichen Werte einfach immer wieder auch zurückbesinnen. Also finde ich mega wichtigen Punkt und deshalb wollte ich auch darüber sprechen und auch nochmal diese Sicht von Toyota mit da reinbringen, weil ich die immer wieder extrem wertvoll fand, schon immer in meiner Zeit, auch bei BMW. Und gleichzeitig, also weil die Gefahr ist immer, dass sonst irgendein Prozess kurzfristig optimiert ist und kurzfristig auch läuft, aber was ist in 2 Jahren, was ist in 5 Jahren? Und sich auch immer wieder diese Frage zu stellen, was ist in 2 Jahren oder in 5 Jahren, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern? Genau. Und gerade wo ich jetzt beim Thema Effizienz und große Aufgaben bin, da kommt ja da auch das ganze Thema herein, dass man sich fragen könnte, und das ist ja auch etwas, was gerade sehr viel diskutiert wird, dass wahrscheinlich viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und da stelle ich mir eine Frage und auch das wieder eine Nervensystemsicht darauf. Als wir damals das Internet bekommen haben, gab es ja auch ganz viel diese Aussagen, oh, das Internet wird ganz viele Arbeitsplätze reduzieren und so weiter. Und honestly, das ist auch passiert. Also viele Arbeitsplätze, die es früher gegeben hat, gibt es heute nicht mehr. Und ich glaube, auch heute wird das passieren. Also mit der KI wird es Arbeitsplätze weniger geben. Gleichzeitig wird ja gerade immer das große Szenario aufgemacht, dass dann viele Menschen ihre Arbeit verlieren und dass wir dann viele Arbeitslose haben. Und da frage ich mich, und ich weiß es natürlich nicht, wie es sich entwickeln wird, aber ich frage mich eins, und auch hier kommt wieder meine Nervensystembrille rein. Meine Beobachtung der Welt ist, wir sind alle so leistungsorientiert und wollen eigentlich beitragen. Ja, weil wir, da habe ich auch hier im Podcast schon viel drüber gesprochen, am Ende ja auch gerne unseren Selbstwert von unserer eigenen Leistung abhängig machen. Und auch in den Jahren, als ich festangestellt war, da habe ich es eigentlich nie erlebt, dass eine Führungskraft gesagt hat, boah, eigentlich habe ich zu wenig zu tun und eigentlich müsste ich 3 Mitarbeiter weniger haben. Eigentlich waren immer Ideen da für, und das sagt ja auch jeder Selbstständige, ich habe viel mehr Ideen, als ich umsetzen könnte. Und so ist es ja in Unternehmen auch. Die haben ja auch alle viel mehr Ideen, als sie umsetzen können. Das heißt, auch dort ist ja immer so dieses Thema, dass eigentlich jeder gerne mehr Mitarbeiter hätte, weil er noch so viele Ideen hat, die er bislang gar nicht umsetzen kann. Und da stelle ich mir eher die Frage, wird sich nicht die Art der Arbeitsplätze am Ende verändern? Aber diese ganzen Ideen, die wir heute vielleicht nicht umsetzen können, werden dann vielleicht schneller umsetzbar. Ja, also da stelle ich mir die Frage, ist es wirklich so, dass es am Ende weniger? Vielleicht passiert das auch mal als Dip, so dass das so ein kurzer KI-Effekt ist. Aber meine Hypothese ist, durch die Leistungsorientierung in der Gesellschaft und auch durch diese vielen Ideen, dass wir Menschen einfach so kreativ sind, immer wieder neue Ideen haben, glaube ich, dass auf der anderen Seite auch ein Bedarf für neue Mitarbeiter ist. Und dass sich das letzten Endes ausgleichen kann. Heißt natürlich nicht, dass im Einzelschicksal nicht auch mal da ist, wo jemand seine Arbeitsstelle verliert. Aber wenn man jetzt mal gesamtgesellschaftlich schaut, glaube ich, dass sich das ausgleichen kann, einfach durch diese Leistungsorientierung und dadurch, dass man eigentlich permanent jeder Mensch sagt, ich habe viel mehr Ideen, als ich eigentlich Zeit habe. Weil ich mal ganz ehrlich, unser größtes Problem auf dieser Erde ist ja eigentlich, dass wir alle gerne mehr Zeit hätten. Und wenn uns die KI natürlich jetzt mehr Zeit gibt, dann können wir natürlich diese Zeit wieder durch diese Ideen, die wir alle haben, anders füllen. Ja, das wollte ich nochmal auch sagen, was ich denke. Aber das ist, wie gesagt, auch von meiner Seite nur eine Hypothese, dass in the long run, genauso wie beim Internet, es eigentlich nicht so sein wird, dass es wahnsinnig viel mehr Arbeitslose gibt, sondern dass sich einfach die grundsätzlichen Jobs verändern werden, ja, aber nicht, dass es grundsätzlich jetzt ein Problem gibt, dass irgendwie viele Menschen einfach arbeitslos werden, sondern einfach die Art der Jobs wird sich verändern. Ja, das mal so als grobe Idee zum Thema Effizienz. Also da kamen wir jetzt vom Thema einzelne Aufgaben optimieren und dann aber auch große Aufgaben. Und gerade bei den großen Aufgaben spielt das Thema natürlich eine große Rolle. So, jetzt kommen wir zur dritten Spannung. Die dritte Spannung, die wir durch KI auflösen, ist das Thema Ideen generieren. Ja, und ich kenne das von mir selber, dass ich ich sitze an einem Konzept. Kürzlich habe ich erst wieder einen Vortrag vorbereitet. Und dann kommt man doch gerne irgendwann an so einen Punkt, wo man dann irgendwie gerade nicht mehr so richtig weiter weiß, wo man noch keine Idee hat, wo man irgendwie denkt, ah, ja, ich könnte es so machen, aber nee, also so richtig passt es auch nicht. Und wo es dann manchmal total spannend ist, vielleicht die KI hinzuzuziehen. Ja, und ich finde, das kann total hilfreich sein. Also ich habe das früher, als ich noch festangestellt war in der Selbstständigkeit, ist es tatsächlich etwas schwieriger und auch etwas, was ich manchmal vermisse. Weil früher, wenn ich sowas hatte, auch im Unternehmen oder so, dann habe ich manchmal auch einem Kollegen einen Termin eingestellt und bin mal mit dem ins Sparring gegangen und habe ihm erzählt, pass auf, bis da und da bin ich jetzt gekommen und an der Stelle bin ich jetzt nicht sicher, hast du noch eine Idee? Und das war oft total genial, weil dann auch oft von meinem Kollegen noch irgendeine geniale Idee kam und dann war das so, ach, wie cool und so kann ich jetzt super weitermachen. Und Dasselbe kann ich natürlich auch mit der KI machen. Also wenn ich jetzt sage, oh, okay, an der Stelle bin ich jetzt nicht sicher, wie ich weitermache, gehe ich auf die KI, erzähle ihr, wo ich bin, von meinem Konzept und sage dann, das und das ist mein Ziel. Und dann kann natürlich die KI mir helfen, vielleicht Ideen zu generieren. Und gleichzeitig auch da sehe ich aber eine große Gefahr, und die habe ich auch bei mir schon oft beobachtet, dass dann die KI mir irgendwie so Ideen gibt, wo ich denke so, nee. Und wo ich dann irgendwann so denke, nee, also so richtig cool ist es nicht. Und dann merke ich, dass dann, wenn ich an so einem Punkt bin, oft so eine Frustration entsteht, so dieses eigene so, blöd, ich habe jetzt irgendwie selber nicht die Lösung finden können und die KI hat mir auch nicht geholfen. Und ich merke immer mehr, dass ich das inzwischen oft deshalb auch bewusst nicht mache. Weil manchmal kann das natürlich wirklich hilfreich sein und die KI bringt eine Idee, aber manchmal ist es auch wirklich so, dass sie irgendwie einen nur noch mehr verwirrt. Und was ich inzwischen mache, ist, dass ich an solchen Punkten, wo ich wirklich in so einem Kreativitätsprozess bin, diese Spannung, und das braucht auch ein bisschen Übung, weil, wie gesagt, unser Gehirn würde Spannung immer gerne möglichst sofort auflösen. Und wenn sie es nicht sofort auflösen kann, fangen wir vielleicht an, darüber nachzudenken. Ja? Und genau das mache ich dann. Also ich halte diese Spannung. Ich sage dann, okay, ich habe jetzt gerade noch keine Idee, wie es weitergeht, aber schauen wir mal, vielleicht wird die Idee noch kommen. Und meine Erfahrung ist, wenn ich das dann mache, und vielleicht kennt ihr das alle, dann ist es manchmal so, dann gehe ich joggen und plötzlich, bäm, ist die Idee da. Plötzlich, ding, ist mir total klar, wie ich weitermache. Oder ich journal ein bisschen und plötzlich kommt die Idee. Da ist es dann klar, wie es weitergeht. Und ich finde das total wichtig, weil wenn diese Idee, die dann kommt, die ist wieder total verkörpert. Das ist wieder eine Idee, die wirklich aus dir selbst herauskommt. Und es ist nochmal was ganz anderes, als wenn die Idee von der KI kommt. Weil wenn die Idee von der KI kommt, dann ist so, ah ja, ist ganz cool, dann übernimmt man das. Aber wenn es wirklich aus dir herauskommt, dann ist es verkörpert, dann ist es deine Erfahrung, dann kannst du ganz anders dahinter stehen. Dann ist viel mehr Energie dahinter und auch viel mehr Resonanz für die Menschen, die mit deiner Idee und deinem Konzept in Resonanz gehen. Natürlich geht nicht jeder damit in Resonanz, aber die, für die Menschen, für die das ist, ist viel mehr Resonanz da. Deshalb finde ich es total wichtig, gerade wenn man in Kreativitätsprozessen ist, genau zu überlegen, ist es jetzt gerade wirklich sinnvoll, meine Spannung, dass ich in meiner Kreativität gerade nicht weiterkomme, über die KI aufzulösen, oder halte ich diese Spannung? Ich bin inzwischen dazu übergegangen, dass ich diese Prozesse eher anhalte und dass ich dann vertraue, dass die Antwort irgendwann zu mir kommt. Und tatsächlich liebe ich das auch, weil ich habe das Gefühl, die genialsten Ideen bei mir in meinem Leben entstehen eigentlich genau dann, wenn ich diese Spannung halte und plötzlich mein Gehirn irgendwelche Synapsen miteinander verbindet, die vorher noch nicht verbunden waren, und dann so eine Innovation fast in mir entsteht und kommt. Also ich bin ein sehr großer Fan davon, Kreativitätsprozesse nicht zu schnell an die KI abzugeben. Wenn ich dann nach 3 Tagen immer noch keine Idee habe und immer noch nichts passiert ist, dann kann ich natürlich irgendwann auf die KI gehen, weil dann wird es irgendwann auch fad und dann fängt das Gehirn ja auch sowieso an, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber ich würde so Kreativitätsprozesse erstmal die Spannung halten und warten, was das Gehirn daraus macht. Weil das Gehirn, und das beobachte ich immer wieder bei mir, fängt gerne an, neue Ideen zu kreieren, wenn wir in so Entspannungsmomenten sind, wie beim Joggen, wo irgendwie was in uns, sowas Monotones, wir joggen, wir laufen da einfach, das Gehirn hat sonst nichts zu tun. Wichtig dafür ist natürlich nicht parallel beim Joggen einen Podcast zu hören, dann klappt es nicht, weil dann hat das Gehirn zu viel anderes zu tun. Aber wenn du einfach wirklich dann auch Ruhe hast, dann bam, kommt der Impuls. Ja, das zu der dritten Spannung, und zum Abschluss komme ich jetzt noch zu der letzten Spannung, und zwar, wie gesagt, ich nutze auch manchmal die KI, um Situationen zu reflektieren oder mir eine Resonanz zu holen. Und ich finde, das kann KI oft richtig gut. Also das ist natürlich immer die Frage, das ist im Prinzip ja, übernimmt KI dann auch so ein bisschen die Rolle eines Coaches, und das ist ja auch recht spannend, weil du kannst ja letzten Endes KI in jeden Coach versetzen, den du gerne haben willst. Du kannst sagen, du hättest gerne einen Nervensystem-Coach, also du kannst das, was du mit mir machen könntest, im Prinzip auch im ersten Schritt erstmal mit KI machen. Und ich finde, die Stärke von der KI ist wirklich, dass sie immer aus einem regulierten Zustand heraus erstmal antwortet. Die KI hat keinen eigenen Film und keine eigenen, also das ist ja immer die Gefahr als Coach oder auch als jemand, der Menschen begleitet, dass ich in eine Wechselwirkung mit meinem Klienten gerate, dass ich zum Beispiel ungeduldig werde oder dass ich denke, oh, hat er das denn immer noch nicht kapiert, oder dass ich in irgendeinen Zustand komme, wo ich vielleicht auch denke, echt jetzt? Also so fühlst du dich? Oder oh, jetzt komm doch endlich mal aus deinem Opferzustand raus. Ja, sowas könnte eine Wechselwirkung sein. Und was natürlich ein Klient und ein Gegenüber immer spürt, wenn ich jetzt in so eine Wechselwirkung gerate, das kriegt letzten Endes ein Klient mit. Und am Ende geht dann auch eine Verbundenheit verloren. Und genau diese Wechselwirkung, die vielleicht an der Stelle ja auch negativ sind, die gibt's zwischen einer KI tendenziell eher nicht. Ja, also klar kann das auch passieren, wenn eine KI dir ständig irgendeine Antwort gibt, die du nicht hören willst, dann bist du auch irgendwann genervt von der KI. Aber grundsätzlich erstmal reagiert die KI immer ja eher sehr wohlwollend und verständnisvoll, ist immer sehr empathisch. Das heißt, letzten Endes passiert es erstmal nicht so leicht. Aber auch das ist meine Gefahr, meine Erfahrung, wenn wir was mit einer KI durchsprechen, dann bleibt oftmals auch eher erstmal so ein schales Gefühl. Also so ein Gefühl von, ja, okay, ich habe es jetzt mit der KI besprochen und die hat auch gesagt, dass ich recht habe, aber oder dass es auch total logisch ist, wie ich mich fühle, aber ist es denn jetzt eigentlich wirklich so? Und ich glaube, der Grund, warum das so ist, wenn wir was reflektieren mit einer KI, ist, dass unser Nervensystem eigentlich sich nichts anderes wünscht als tiefe Verbundenheit. Und ich habe dazu kürzlich eine Folge gemacht, wo es wirklich darum geht, dass wir uns als Menschen eigentlich nichts anderes stärker wünschen als tiefe Verbundenheit und gleichzeitig vor nichts mehr Angst haben. Und diese tiefe Verbundenheit kannst du nicht mit einer KI erleben, die kannst du nur mit einem Menschen erleben. Und gleichzeitig ist auch diese tiefe Verbundenheit, das, was gerade, wenn es um Trauma-Integration geht, darum ungefühlte Emotionen zu integrieren, ist eigentlich das, was so integrierend ist. Man könnte auch sagen, heilend ist, ja. Ist zumindest meine Erfahrung. Also wenn ich irgendwas teile mit jemandem, wofür ich mich eigentlich vielleicht schäme oder schuldig fühle und dann die Erfahrung mache, dass mein Gegenüber im Mitgefühl bleibt, dass der präsent bleibt, dass der nicht weggeht, dass der mich nicht bewertet, dass derjenige einfach für mich da ist, ja. Wenn ich diese Erfahrung mache in meinem Leben, dann kann das was zutiefst in mir integrieren. Und dann kann das zu einer echten Veränderung in meinem Leben führen. Und das ist so eine, in meiner Erfahrung, wirklich eine Kernkompetenz, die nur wir Menschen haben. Diese Verbundenheit ist etwas, was nur wir Menschen können und was letzten Endes sehr stark übers Nervensystem passiert. Damit wir aber diese Verbundenheit spüren können und auch geben können, also gerade wenn ich jetzt als Coach spreche, damit ich diese Verbundenheit jemandem anderen darüber, dass ich präsent bin und jemandem anderen den Raum halte, dass dieser Mensch das auch wirklich, wirklich erleben kann, muss ich ein reguliertes Nervensystem haben. Weil wenn wir dysreguliert sind und irgendeine Überlebensstrategie in uns reinkickt, und das ist ja ganz normal, das passiert immer wieder, aber wenn das passiert, dass eine Überlebensstrategie in uns reinkickt, dann gehen wir aus der Verbundenheit raus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir regulierte Nervensysteme haben. Und deshalb glaube ich auch, das ist meine Hypothese, dass regulierte Nervensysteme immer, immer wichtiger werden. Gleichzeitig ist meine Beobachtung da draußen von der Welt, dass die Menschen eigentlich recht viele Symptome von dysregulierten Nervensystemen haben. Ständig nur am Funktionieren sind, ständig immer nur am Machen und am Tun sind, eine innere Unruhe, vielleicht auch Krankheiten, Pausen nicht mehr richtig aushalten können oder halt letzten Endes auch verschiedene Suchtverhalten von Social Media über ständig am Handy sein, über aber auch natürlich Alkohol und so weiter, Essen und so weiter. Also das heißt, wir sehen eigentlich sehr, sehr viele Symptome von dysregulierten Nervensystemen da draußen. Und meine These ist so ein bisschen, in dieser ganzen Resonanzgeschichte und Reflexionsgeschichte, die KI ist besser als ein dysreguliertes Nervensystem. Ich kann besser mit einer KI etwas reflektieren, als wenn ich es mit einem dysregulierten Menschen reflektiere. Aber wenn ein Mensch, und das ist natürlich eigentlich das, und ein Platz, von dem ein Coach und ein Therapeut aus arbeiten sollten, von einem regulierten Platz heraus arbeiten, der wirklich auch eine Präsenz halten kann, eine Verbundenheit halten kann, dann gibt es eigentlich nichts Nährenderes als der Kontakt mit einem echten Menschen. Weil das kann eine KI einfach nicht. Und ja, das finde ich einfach so, so wichtig. Und deshalb glaube ich auch, dass es weiterhin Coaches braucht, Therapeuten braucht, weil es einfach eine Kernkompetenz gibt von uns Menschen. Und das ist wirklich diese verkörperte Erfahrung und wirklich in der Präsenz zu sein und wirklich auch im Körper zu sein. Ja, also weil dieses Ganze nur kognitiv, die Menschen heutzutage sind so abgeschnitten von ihrem Körper. Ich war früher auch so abgeschnitten von meinem Körper. Wir sind nur Kopf. Wir sind Our body is just a brain taxi, sagt man auch. Also unser Körper ist oftmals nur das Taxi unseres Verstandes. Und wenn unser Körper nur das Taxi unseres Verstandes ist und bleibt, dann ist die KI uns am Ende auch voraus. Und deshalb finde ich es umso wichtiger in den Zeiten von KI, dass wir Menschen wieder den Zugang zu unserem Körper finden, denn nur wenn wir den Zugang zu unserem Körper haben, können wir präsent sein. Können wir wirklich Verbundenheit spüren? Können wir einen Raum halten? Und können wir letzten Endes auch verkörperte Erfahrungen weitergeben? Ja, und das wollte ich einfach heute einfach mal mit dir teilen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Darüber wird total wenig gesprochen oder teilweise wird schon gesagt, na ja, aber der Mensch hat ja, die KI hat ja keine Erfahrungen und so weiter. Ja, das stimmt. Aber wirklich, es geht um diese verkörperten Erfahrungen, wo ich wirklich spüre, was ich da sage, wo ich wirklich weiß, wovon ich rede, aber nicht weiß, weil ich es irgendwie verstanden habe von den Fakten her, sondern weiß, weil ich es gefühlt habe, weil ich es durchgefühlt habe, weil ich es im Ganzen, weil alle Zellen meines Körpers irgendwie kapiert haben, wie es ist oder nicht ist. Genau. Und das finde ich total wichtig, sich bewusst zu machen. Und deshalb glaube ich, dass regulierte Nervensysteme in einer Zeit von KI immer, immer wichtiger werden. Und ja, wenn dich das Thema interessiert und du dir denkst, boah, Theresa, irgendwie hat heute was in mir Klick gemacht und jetzt verstehe ich erstmal, warum das Nervensystem so wichtig ist, komm auch mega gern auf mich zu. Also ich arbeite ja nicht nur mit Einzelpersonen, sondern auch mit Gruppen. Und ich liebe es auch, in Unternehmen zu arbeiten, weil ich finde, dass dieses ganze Thema Nervensystemregulation auch immer mehr in die Unternehmen muss, weil es hat einfach so viele Auswirkungen auf unsere Resilienz, aber auch auf unsere Gesundheit, aber letzten Endes auch auf unsere Zufriedenheit im Leben. Und dementsprechend, ja, sprech mich gerne an, falls du sagst, das Thema ist spannend für dich. Und falls du aber als Coach oder vielleicht auch Selbstständiger das Gefühl hast, ich würde auch gerne ein regulierteres Nervensystem haben, um einfach auch meine Kunden besser begleiten zu können, kannst du dich natürlich auch mega gerne bei mir melden. Ja, das war jetzt heute meine Reflexion. Ich liebe es ja immer so, meine ganz eigene Reflexion mit euch zu teilen. Also nichts, was ich in irgendeinem Buch gelesen habe, nichts, was ich irgendwo bei jemand anderen aufgeschnappt habe, sondern das, was ich wirklich verkörpere und für mich reflektiert habe. Das war heute wieder so eine Folge KI und das Nervensystem. Ich hoffe, es war spannend für dich. melde dich mega gerne bei mir, wenn was in Resonanz gegangen ist. Ich finde das spannend, weil gerade dadurch, dass ich das natürlich selber alles entwickelt habe, was ich jetzt hier erzählt habe, ist es natürlich super spannend, ob du was mitgenommen hast, gelernt hast. Also ich freue mich mega, von dir dazu zu hören. Und wie immer mag ich meinen Podcast beenden mit dem Satz: Ich weiß, dass ich nichts weiß.